Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der ersten Mai-Ausgabe 2023. Mein Name ist Gerolf Meyer.
Und hier ist auch der Bücherpodcast, ebenfalls auf Detektor FM. Und mein Name ist Christian Bollert. Guten Tag, hallo.
Hallo Christian Bollert, grüß dich.
Ich grüße zurück. Ist nicht ganz quatschig, ne? Wir sind tatsächlich in den letzten Tagen so ein bisschen im Buchwahnsinn gewesen.
Bibliophil unterwegs.
Bibliophil, nicht nur Radiophil und
Audiophil.
Fahrradophil oder wie auch immer.
Velophil,
ja. Sondern auch viel mit vielen Büchern, ja.
Bibliophil, kommen wir später noch dazu in dieser Ausgabe. Bleib mal erstmal am Anfang bei Velophil. Wie sieht es bei dir aus? Okay, du hattest jetzt ein kurzes, langes Wochenende.
Ein sehr kurzes,
Aber hast es trotzdem geschafft? Auf den Gaul?
Nicht auf den sportlichen Gaul, auf den Alltagsgaul habe ich es geschafft.
Was.
Aber immerhin, ja, ein bisschen Fahrrad gefahren bin ich. Und ich war, das wissen die ein oder anderen Hörerinnen und Hörer, tatsächlich gestern ein bisschen laufen. Also an dem Tag vor unserer Aufzeichnung ein Stündchen laufen.
Das wissen die Hörer?
Ja, das habe ich hier schon mal erzählt, dass ich auch ab und zu gerne mal laufen
Ach
gehe.
So.
Also, dass ich
ja,
nicht.
Ich dachte, das wäre gestern irgendwie.
Nein, es waren nicht viele dabei, glaube ich. Oder hoffe ich, ehrlich gesagt. Nein, ich bin ein bisschen durch den Wald gerannt. Und auch das war sehr schön, weil es ist ja wirklich, und da sind wir dann doch wieder beim Thema Fahrradfahren, draußen sein, es ist ja gerade so knallemäßig grün, also so dieses ganz typische, wie würde man es klischeemäßig sagen, Maiengrün, also so satter geht's ja gar nicht, also fantastisch, das liebe ich wirklich sehr, ist mein Lieblingsmonat.
Ja, und abgemischt mit krassen Blütenfarben.
Die so als Sprenkler noch so rein, ja.
Ja, teilweise nicht nur als Sprenkler.
Ja, also je nach Situation, ja. Aber ich bin gerade so geflasht vom Wald. Vom grünen Blätter, dieses frische Grün, es ist abgedroschen, aber es ist einfach geil, ja, muss ich sagen.
Sehr schön, das freut mich für dich.
Konntest du ein bisschen mehr fahren die Tage?
Ja, ich konnte fahren, ja, also ganz konkret die letzten zwei Tage konnte ich ein bisschen was machen. Da habe ich viele dieser Blüten gesehen, war viel mit Freunden unterwegs, das war sehr schön. Und vorher hatte ich aber noch zwei richtig tolle Werkstatterlebnisse.
Hm.
Von denen kann ich dir hier noch erzählen, weil, falls du dich erinnerst, unsere geschätzte Kollegin und Hörerin Lydia hatte uns mal was eingesprochen zu einer festgebackenen Sattelstütze.
Daran erinnere ich mich sehr gut sogar, ja.
Ja, und so die...
Sag bloß, dir ist es auch passiert.
Ja, mir ist es auch passiert. Und die Menschen, die sich diesem Thema schon beschäftigen durften, die kennen vielleicht so diese Standard-Tipps, die es da nach meiner jetzigen Zeitrechnung dann früher immer gab. Also, was war das? Cola reinkippen und stehen lassen oder Rohrreiniger reinkippen und stehen lassen oder Rostumwandler.
Oder rohe Gewalt.
Rohe Gewalt. In letzter Zeit sind so Konstruktionen aufgetaucht in irgendwelchen Fahrradläden, die sich so riesige Gerüste gebaut haben, um dann die Sattelstütze so korkenziehermäßig rauszuzwingen aus dem Rahmen. Und kannst du dich noch erinnern an den Tipp, den Christiane uns gegeben hat oder Lydia gegeben hat und damit uns allen?
Ich glaube, ich kann mich tatsächlich erinnern, es hat was mit Eispray zu tun, oder?
Richtig.
Ja.
Und ich sagte ja, Eispray ist die Macht.
Ist der Killer.
Ja, ich habe neulich feststellen dürfen, dass, entschuldige, ich muss es wieder erwähnen,
ja,
an meinem Tandem, die vordere Sattelstütze, also die ich meist besetze, dass die fest war. Ich wollte von Winterschuh-Sitzhöhe auf Sommerschuh-Sitzhöhe runterjustieren und das ging nicht mehr. Auch wenn es ein paar Wochen, Monate vorher noch funktioniert hat, war wirklich fest.
Ist das bei dir so ein großer Unterschied zwischen Winter?
Nee, ist nicht groß, aber es ist so ein Zentimeter oder so und das kann dann nerven.
Der Popometer schlägt dann schon aus und sagt...
Nee, es sitzt sich einfach unangenehm, wenn du so das Gefühl hast beim Training, irgendwie es ist ein Stück zu hoch. Und du weißt ja, kippelndes Becken und so.
Ja.
Also muss man schauen, wie viele Menschen mit kippelndem Becken Fahrrad fahren. Die sitzen meistens zu hoch. Ich empfinde das als äußerst unangenehm, also bei mir. Und deswegen wollte ich nachjustieren, ging nicht. Habe ich mit Christiane gesprochen und wir haben das mit dem Eispray probiert und it's magic. Also wirklich krass. Und ich musste so lachen, weil diese ganzen anderen Tipps, die es so gibt, diese ewige Wartezeit und Chemiekeule und Apparatur bauen und so, also basieren auf meiner Erfahrung, die auf Christianes Erfahrung basiert, kann ich einfach nur sagen, nee, einfach lassen, Eispray drauf, fertig. Also musste dann trotzdem noch gehebelt werden. Ich glaube, wir waren insgesamt auch zu viert. Also zwei haben das Rad unten gehalten und zwei haben an dem Stoker-Lenker, der an der Sattelstütze befestigt ist, dann gearbeitet und es hat aber wirklich funktioniert. Und dann war ich nochmal bei Christiane in der Werkstatt und wir haben wirklich ausdauernd japanische Schutzbleche montiert auch am Doppelfahrrad, wie man so sagt. Das war auch ziemlich tricky und hat aber auch geklappt. Ja, also ich, das, was wir eigentlich schon immer hier rausgehört haben und geahnt haben, ich kann es jetzt auch nochmal mehr aus eigener Erfahrung bezeugen, es handelt sich wirklich um eine Werkstattmeisterin. Das müssen wir nochmal unterstreichen.
Doppelt unterstreichen vielleicht.
Doppelt sogar. Unterstreichen. Ja. Und umso schöner waren dann die Ausfahrten. Das Tandem hat auch wieder ein bisschen Strecke gesehen.
Sehr
ist
schön.
Ist durch Wiesen und Blüten und alles Mögliche gefahren, geglitten sozusagen.
Toll.
Richtig gut.
Ich hoffe, dass ihr da draußen auch die Chance hattet, in den letzten Tagen und Wochen ein bisschen das Rad schon auszufahren. Ich habe viele Nachrichten gesehen, so nach dem Motto, endlich Sonne, gutes Wetter, Frühling. Ich glaube, wir sind mittendrin.
Und mittendrin sind wir auch wieder in diesem Frühjahr und dann können wir jetzt hier auch mal diesen Lokalbezug aufmachen. Ne? In Leipzig ist dieses Frühjahr normalerweise immer verbunden mit unter anderem einer Veranstaltung oder zwei, die Leipziger Buchmesse und das Lesefestival, wenn ich das richtig sage, Leipzig liest, was hier in der ganzen Stadt in verschiedenen Locations stattfindet. Das hat es wieder gegeben, nachdem 3 Jahre Pause war und dort hat sich dieser Radiosender, dieses Podcast-Radio, für das ich hier einsprechen darf, das hat sich dort natürlich auch umgetrieben und deswegen geht es diesmal auch auf die Buchmesse.
Antritt. Der Fahrradpodcast von Detektor FM.
Gerolf hat es ja eben schon so ein bisschen angesprochen. In den letzten 3 Jahren, das kann man sich eigentlich kaum vorstellen, ist sie, wie so viele andere Veranstaltungen auch, pandemiebedingt ausgefallen. Ende April ist es jetzt wieder soweit gewesen. Die Leipziger Buchmesse hat wieder stattgefunden zu einem ungewöhnlichen Termin. Normalerweise ist es immer so im März, diesmal eben ein bisschen weiter hinten. Ich glaube auch, um auf Nummer sicher zu gehen, dass nicht doch nochmal die Pandemie reinhaut, hat funktioniert. Das große Buch- und Lesefest, wie es so offiziell genannt wird, hat auf der neuen Messe und in vielen Locations der Stadt stattgefunden. Gerolf hat es angesprochen. Ich persönlich bin auch ein großer Freund von Leipzig liest, diese Leseveranstaltungen, Tausende sind das, glaube ich, die überall in der Stadt auch an ganz ungewöhnlichen Orten stattfinden. Ich wette auch wieder in irgendeinem Fahrradladen oder so. Also die finden wirklich überall in der Stadt statt und ich finde das immer sehr, sehr besonders. Und Jens Klötzer, der war auch mit dabei, denn wir hatten als Detektor FM einen eigenen Stand auf der Messe in der Glashalle. Die ist ziemlich ikonisch, würde ich fast schon sagen. Und da haben wir Jens Klötzer einfach gesagt, komm doch bitte mal rum und wir sprechen vielleicht direkt live vor Ort, weil ich persönlich beispielsweise auch die ganzen Tage auf der Messe war und da mitgearbeitet habe. Und natürlich haben wir mit Jens gesprochen über Fahrradbücher. War ein Vorschlag von ihm, finde ich, ziemlich gut. Also haben wir alle drei sehr subjektive und persönliche Empfehlungen für euch mitgebracht, wenn es um das Thema Bücher und Fahrradfahren geht.
Und danach geht's auf Ausfahrt des Monats mit Ingo, denn der hat sich ohne Proviant auf eine Tour begeben und sich dann mit 15 Äpfeln über die Distanz gerettet. Und da wir hier stark kulinarisch interessiert sind, müssen wir natürlich nachfragen. Unsere Ausfahrt des Monats mit Ingo nach der Buchmesse.
Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
Bald starten ja wieder die Grand Tours mit viel sportlichem Ehrgeiz, medialer Berichterstattung und leider auch mit schlimmen Stürzen. Die Teilnehmenden sind hoffentlich gut abgesichert, denn im schlimmsten Fall müssen sie ihre Karrieren beenden, weil der Sturz es unmöglich macht, weiterhin zu fahren. Aber nicht nur im Sport, auch in jedem anderen Beruf kann eine Berufsunfähigkeitsversicherung sinnvoll sein. Der digitale Versicherungsmanager Clark kann euch helfen, die richtige Versicherung zu finden und schlägt euch passende Versicherungen vor. Und wenn ihr euch die Clark-App holt und 2 eurer bestehenden Versicherungen hochladet, dann schenkt euch Clark mit dem Code ANTRITT34 einen 30-Euro-Shopping-Gutschein. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Ja, wir wissen ja alle, dass man Fahrrad am besten auf dem Fahrrad fahren kann, aber manchmal ist es einfach nicht genug. Man kann natürlich auch drüber reden, übers Fahrradfahren, man kann drüber podcasten, soll es auch geben, man kann Videos drüber drehen oder man kann auch über Fahrräder lesen oder übers Fahrrad fahren.
Und da das Detektor FM Studio in dieser Situation, wo wir aufnehmen, gerade auf der Leipziger Buchmesse ist und wir so einige gute Fahrradbücher kennen, sprechen wir einfach in dieser Ausgabe des Antritts drüber. Was sind denn unsere Lieblingsfahrradbücher und warum sind sie das vor allen Dingen? Unser Technikfreund Jens Klötzer vom Tourmagazin ist extra aus München zu Gast hier in Leipzig auf der Buchmesse und wir freuen uns sehr, dass er hier persönlich da ist und sagen, hallo Jens, herzlich willkommen hier bei Detektor FM auf der Leipziger Buchmesse.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Jens, wenn wir über Fahrräder sprechen und vor allen Dingen, wenn wir über Fahrräder lesen, dürfte dir als Printjournalist das ja relativ nahe liegen. Ne? Also du bist ja so ein bisschen dichter dran als wir als Podcaster. Wie wichtig sind denn neben Zeitschriften tatsächlich Bücher, die guten alten Bücher für dich?
Die sind mir tatsächlich sehr wichtig. Ich habe auch wirklich inzwischen eine relativ große Sammlung an Büchern, die sich viel mit Rennradtechnik und mit Radsport befassen. Nicht nur Fachbücher, sondern auch Romane, Biografien von Radsportlern und sowas. Alles zusammengetragen. Leider viel zu wenig gelesen. Die Zeit fehlt einfach. Irgendwann, wenn ich mal in Rente bin, werde ich mich nur noch damit befassen und dieses Regal durchlesen. Aber ich habe sie schon mal bei mir, ja.
Wann wird das sein?
Mit 67 hoffentlich.
In welchem Jahr?
Verrate ich nicht.
Alter, Rechenaufgaben gibt es jetzt hier. Nee, wir stellen fest, also nicht nur ich lerne Christian in diesem Podcast immer noch ein bisschen besser kennen, sondern wir lernen natürlich auch Jens kennen. Und Jens scheint ein richtiger Bücherwurm zu sein. Wir können auch sagen, die Idee, jetzt hier in Klingeln bei Klötzer im Antritt auf Detektor FM über Fahrradbücher zu sprechen, die stammt auch von Jens. Der hat gesagt, Mensch, lasst uns einfach über...
Nicht die schlechteste Idee, wie ich finde.
Überhaupt nicht. Er hat gesagt, lasst uns einfach über unsere Lieblingsfahrradbücher sprechen. Christian und ich haben die eingepackt und Jens hat es auch eingepackt. Und dann leg mal los, Jens. Welches Buch hast du mitgebracht?
Ja, die Idee kam von mir und ich musste dann doch echt lange überlegen, welches ist eigentlich das Lieblingsfahrradbuch.
Ist gar nicht so einfach, ist mir auch aufgefallen vor meinem Regal.
Ja, genau, das ist gar nicht so einfach und man hat dann einfach mehrere. Aber ich habe eins ausgewählt, das mich einfach wahnsinnig beeindruckt hat. Das Buch heißt Das Kleingedruckte beim Radfahren von Peter Appeltauer. Das ist ja ein Fachbuch, kann man sagen. Und um das zu beschreiben, vielleicht ein bisschen zur Geschichte des Autors. Der Mann ist Physiker und Rennsportingenieur, also Autorennsport, Sportwageningenieur. Und nebenbei leidenschaftlicher Rennradfahrer. Und in seiner Freizeit haben ihn seine Radfahrkumpels immer viele, viele technische Sachen gefragt. Technische Zusammenhänge, wie ist das jetzt mit der Aerodynamik? Warum haben Fahrräder Speichenräder und Autos nicht und so weiter? Und er musste diese Fragen immer beantworten und hat dann irgendwann mal angefangen, das Ganze auszuschreiben und irgendwie zu sortieren. Und das Ganze ist gemündet in einem Exzess, kann man sagen. 700 Seiten stark, 3,5 Kilo fast schwer, fast bilderlos.
Passt nicht unbedingt in die Handtasche.
Genau, und strotzt vor Formeln und Diagrammen und so. Aber was ich daran so beeindruckend finde, ist, dass man als Laie vor diesem Buch keine Angst haben muss, sondern dass er es schafft, auch mit viel Humor und mit viel Praxisbezug einen immer wieder auf die Straße zurückzuholen und diese technischen und physikalischen Zusammenhänge zu erklären.
Da muss ich natürlich als Laie sofort nachhaken, weil ich habe ein bisschen Angst, wo du das jetzt so beschrieben hast. So schwer, so lang, so dick, so viele Formeln. Warum muss ich keine Angst davor haben?
Weil man die Formeln und Diagramme auch links liegen lassen kann und sich auf den Text konzentrieren kann und den er sehr zugänglich auch für Laien rüberbringt und man dadurch sehr, sehr viel lernen kann, auch ohne dieses physikalische Verständnis zu haben. Das finde ich bemerkenswert.
Ja, ich muss sagen, also ich kenne das Buch auch schon, ich habe da schon mal reingeguckt, ich habe es nicht durchgelesen. Ich finde den Titel hart missverständlich. Weil wenn man das jetzt hört, das Kleingedruckte beim Radfahren, das klingt so nach so einem kleinen Büchlein, so wo die wichtigsten Sachen stehen, aber es ist ja wirklich...
Also interessant, ne, das wäre gar nicht meine Assoziation. Ich dachte eher so, oh ja. Gott, das ist sehr kleinteilig.
Ja, das kann natürlich auch sein, aber so unterscheiden sich die Menschen. Mhm. Aber besonders interessant, also bei mir ist eine Weile her, dass ich reingeguckt habe, und besonders interessant finde ich, dass du auch gerade bei so einem Techniker, ne, dass du bei dem erwähnst, dass es mit Humor geschrieben ist. Hast du ein Beispiel dafür? Fällt dir eine Stelle ein? Du wirst das jetzt natürlich jetzt nicht hier live finden, aber hast du noch was im Kopf, wo du sagst, das war wirklich witzig?
Ja, da fällt mir was ein, nämlich so die Abhandlung über die Rollwiderstände von Reifen. Also der Humor in diesem Buch, der kommt alleine schon daher, dass er so tief ins Detail geht, dass er das Unwichtige erklärt. Das macht er einfach auch so trocken, auch mit einer gewissen Selbstironie einfach. Also er weiß...
Der hat Spaß dabei.
Der hat Spaß dabei, das Ding richtig auseinanderzunehmen, bis zum Kleinsten.
Was wäre jetzt das Unwichtige beim Rollwiderstand beim Reifen?
Ja, zum Beispiel, wie dieser Rollwiderstand überhaupt entsteht. Ja, also er beschreibt über zig Seiten, wie der Reifen sich verformt und warum dann Kräfte wirken und welche Kräfte wirken, die Kraft an dem Punkt, wo der Reifen auf die Straße trifft, eben größer ist als an dem Punkt, wo er die Straße wieder verlässt, was ja die entgegengesetzte Kraft ist und so. Und das macht er so trocken und irgendwie auch so ein bisschen klassenlehrerhaft, schullehrerhaft. Und das ist schwer zu beschreiben, aber das kommt sehr ironisch rüber.
Sehr gut. Ich finde, tiefer muss man das dann auch gar nicht beschreiben, weil man kann es ja nachlesen in diesem Buch. Du hast gesagt, fast bilderlos. Wenn ich so höre, es ist ein Buch, was sich so mit den physikalischen Gesetzmäßigkeiten auseinandersetzt, dann denke ich mir, sind da vielleicht auch irgendwie Grafiken drin und sowas, Tabellen, oder verzichtet er auch da drauf?
Nein, massenhaft. Diagramme, Skizzen, die das auch veranschaulichen und verdeutlichen. Es bleibt natürlich sehr technisch. Der Mann ist ein Techniker und man kann auch kritisieren, dass die Sprache mitunter schwierig ist. Also es gibt Strecken, da steige auch ich dann irgendwie mal aus. Kapitel, die muss man vielleicht 2 oder 3 Mal lesen oder Absätze, damit man sie versteht. Aber wie gesagt, ich finde, man kann sowas dann auch auslassen, wenn es einem dann echt zu tief wird und zu viel wird. Das ist in diesem Buch überhaupt nicht problematisch. Und ich habe, muss zugeben, auch ich habe dieses ganze Buch noch nicht gelesen, in Auszügen. Ich nutze das so auch als Nachschlagewerk und gucke dann immer mal rein, wenn ich irgendwie mal auf der Suche bin, wie man einen technischen Aspekt oder einen technischen Zusammenhang denn irgendwie für Laien auch erklären kann. Da ist er da eine sehr gute Hilfe auch in meinem Job.
Ein Kompendium. Und
sozusagen, genau, so kann man das sehen. Und das würde ich ihm überhaupt nicht ankreiden.
Wem würdest du dieses Buch empfehlen?
Ich würde das Menschen empfehlen, die schon immer mal auf dem Rad darüber sinniert haben, wie das Ganze denn eigentlich funktioniert oder die das interessiert. Die Tiefe ist sozusagen unendlich, aber es ist einstellbar für einen selber, wie tief will man denn da einsteigen. Und ja, für solche Leute würde ich das empfehlen.
Klingt wie so ein Podcast, entweder hart abnörden oder auch einfach im Hintergrund dudeln lassen.
Ja.
Praktisch.
Stimmt, man kann ja beides entscheiden, auch beim Podcast.
Ja. Eine Frage habe ich noch, Jens. Hast du ihn schon mal getroffen?
Persönlich getroffen noch nicht, aber lang mit ihm telefoniert.
Ja.
Und ja, also das vielleicht ist auch das ein Grund dafür, dass ich das so gut finde. Wir sind da natürlich so ein bisschen Brüder im Geiste, ne? So in unserem Anspruch und in unserem Ansatz, das Fahrrad zu verstehen in all seinen Facetten.
Höre ich daraus, dass du auch gern so ein Buch schreiben würdest?
Nee, so eins glaube ich nicht. Ich glaube, meins wäre ein bisschen oberflächlicher und verständlicher, so dass man es auch komplett durchlesen kann.
Und kürzer.
Und mit Bildern.
Und leichter.
Sehr gut. Wunderbar. Da haben wir ja schon mal einen guten Tipp. Peter Appeltauer, das Kleingedruckte.
Das Kleingedruckte beim Radfahren, genau. Erschienen im Maxime Verlag. Übrigens ein Verlag mit einem durchaus mal sehenswerten Programm für alle, die sich für Fahrräder interessieren.
Das kann ich so, wie sagt man?
Unterschreiben.
Unterschreiben. Geht das im Podcast? Ja, geht. Mach mal einfach. Gut, super. Da haben wir schon den ersten guten Tipp. Christian Bollert, du hast auch ein Buch mitgebracht.
Ich habe keine Ahnung,
was es ist.
Ja, bis jetzt habe ich es noch nicht enthüllt und jetzt ist es soweit. Es ist das Buch Lötsch von Philipp Köster. Seines Zeichens ja Elf-Freunde-Redakteur und eigentlich bekannt für seine Fußballanalysen und Dinge, die er da so schreibt, auch mit seinem Beef gegen RB Leipzig, aber das vielleicht nur am Rande. Aber Philipp Köster hat ein Buch geschrieben, ist schon eine ganze Weile her, über Wolfgang Lötsch. Und das Buch heißt Lötsch, der lange Weg eines Jahrhunderttalents. Und wer sich so ein bisschen mit dem DDR-Radsport und der Geschichte des Radfahrens in der DDR beschäftigt hat, der kommt eigentlich an Wolfgang Lötsch nicht so richtig vorbei, weil Wolfgang Lötsch ist eine total faszinierende Figur in der DDR-Sportgeschichte, denn er war einer der wenigen, muss man sagen, die nicht Teil des großen Sportfördersystems waren. Oder anders, er war am Anfang Teil des Sportfördersystems, war dann dem Staat zu kritisch, durfte deswegen nicht zu Olympia 72 mitfahren, wo er der große Goldkandidat war. Es ging ja dem Staat der DDR oft darum, einfach Goldmedaillen zu gewinnen bei den großen Wettkämpfen. Er sollte das eigentlich machen, hat dann, ich sag mal, ich fasse es jetzt sehr, sehr kurz zusammen, aber zu viele kritische Aussagen aus Sicht des Staates gemacht, ist dann eben vom Staat, Stasi und so verfolgt worden und hat dann nie wieder Sportförderung bekommen. Und die Ironie der Geschichte ist, dass er dann für kleine Betriebssportgruppen gefahren ist, ohne die Hightech-Rennräder, also was die DDR damals als Hightech-Rennräder hatte oder auch importiert hat und so weiter, ohne die Trainingsbedingungen, ohne die sportmedizinische Unterstützung, die ich jetzt mal in Klammern auf Klammer zu nicht weiter beschreiben will, natürlich doch, Doping und Co.
Long story short, er ist dann alleine angetreten, ohne große Unterstützung und ist trotzdem noch ein paar Mal DDR-Meister geworden, hat auf der Bahn die Leute in Grund und Boden gefahren und ist sehr, sehr hart mit sich selbst, glaube ich, gewesen, hat irgendwie unglaublich viele Kilometer geschrubbt, auch im Winter in Chemnitz mit seinem Fahrrad und so und ist einfach eine wahnsinnig faszinierende Persönlichkeit, die zum einen DDR-Geschichte erzählt, also Geschichte, wie sie eben in der DDR gewesen ist und zum anderen aber auch eine ganz krasse Biografie, also einfach eine persönliche Geschichte, die mich so in der Form ja total umgehauen hat und die ich so in der Form auch nirgendwo anders bisher gelesen habe.
Ja, also man kann ja ne, über Wolfgang Lütsch schon dann sagen, ne, der ist den anderen um die Nase gefahren.
Ja.
Und es gibt dann
und
auch
die Leute so, haben ihn natürlich dafür auch gefeiert, also weil er war halt das Anti-Establishment dann
genau,
auch.
Genau, er wurde nicht ins Establishment gelassen und hat es dann trotzdem durchgezogen und es gab dann auch so Ränkespiele, ne, wie man ihn irgendwie behindern kann und man findet ja auch über ihn so Aussagen, so das war eigentlich also mindestens Potenzial Jan Ullrich. Genau, was würdest du sagen? Also ich finde, wenn ich das jetzt auch wieder höre.
Oder Teve Schur übrigens damals so, ne? Also der war so der, er genau. galt so als der neue Teve Schur, bessere Werte und so weiter.
Ja. Wie viel muss man das mit einer Radsportbrille lesen oder ist das ein Buch, wo du sagst, das trägt eigentlich auch, wenn man sich vielleicht eher für diese politischen, gesellschaftlichen Zusammenhänge interessiert, weil für mich geht es auch über diese Grenze hinaus. Ne? Also für, oder diese ganze Biografie, das ist nicht einfach nur, in Anführungsstrichen, eine Radsportbiografie, sondern das ist, also in Buchform, ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, aber mich da auch mit auseinandergesetzt.
Es gibt auch eine sehr gute Doku übrigens.
Es gibt eine Doku und es gibt Interviews und so. Mhm. Es ist ja ein Krimi, oder?
Ja, es ist, man kann es wirklich, also ich bin auch vorsichtig bei dem Wort Krimi, aber es ist ein Gesellschaftskrimi aus der DDR irgendwie. Also 10 Monate Stasi-Gefängnis Kassberg in Chemnitz. Ausschluss aus allen Sportfördergruppen. Dann dieses Wiederaufstehen und die in Grund und Boden fahren, bejubelt werden vom Publikum, gleichzeitig aber auch keine Perspektive haben. Nach dem Mauerfall auch kaum, also ne, das ist auch, da ist auch ganz viel Tragödie, also es ist auch eine Tragödie, es ist ein Krimi, da steckt so viel drin, Geschichte, deswegen es ist ein unglaublicher Fall eigentlich, so ein richtiges Brennglas, wo auf einer Person ganz, 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 ganz viel sichtbar wird.
Ja, und du hast vorhin gesagt, er hat so ne, den Staat, gewisse Organe des Staates quasi, hast du provoziert gesagt, habe ich gerade nicht mehr genau im Kopf, ne? Aber er hat irgendwie Aussagen getroffen, die da nicht gepasst haben. Ich kann mich auch so dran erinnern, ich habe mal mit ihm gesprochen auch darüber und so, dass diese Aussagen, wenn man die jetzt so hört, ja, das war teilweise gar nicht so wild. Also es gab mal irgendwas nach einer Party oder so, das war eigentlich, mit heutigen Ohren ist das relativ belanglos. Und es war doch auch so, dass er eigentlich auch sozusagen das Pech hatte, dass sein Bruder eigentlich als erstes in Ungnade gefallen war. Ist es der Fall? Oder habe ich das jetzt ganz falsch?
Da kann ich mich nicht mehr so ganz genau dran erinnern, weil es wirklich schon ein paar Jahre her ist, dass ich das Buch gelesen habe. Kann ich jetzt weder dementieren noch bestätigen.
Okay. Gut. Jens, kennst du den? Kennst du das Buch? Hast du es gelesen?
Ich habe es, aber noch nicht gelesen. Wie vorhin
unbedingt schon gesagt, eine Leseempfehlung.
Aber ich habe die Dokumentation gesehen und wir haben auch mal ein Porträt über den Herrn Lütsch in unserem Heft gehabt und ich kann ganz viel von dem bestätigen, was du so sagst. Er ist halt auch ein unbequemer Mensch gewesen, zumindest von dem, was man so hört. Auch nach der Wende ist er immer und überall wieder angeeckt. Da gab es auch mehrere Versuche, den Mann zu integrieren als Mechaniker in Rennsport Teams und sowas, aber leider, da hat er wirklich nie wirklich so beide Beine auf den Boden bekommen.
Ja, wobei er ja eigentlich Zeit seiner Karriere, sag ich mal, doch dem Radsport ja erhalten geblieben ist. Ne? Ja. Also er war Mechaniker.
Ja. Dem Radsport, so. Ja. Aber er hat es halt nie so richtig geschafft, in der Profiwelt dann zum Beispiel Fuß zu fassen nach dem Mauerfall und so weiter. Aber ich habe noch einen Knaller.
Yes.
Habe ich, glaube ich, weiß gar nicht, ob ich es jemals schon erzählt habe. Es gibt so eine kleine Jugendsünde von mir. Als wir Studierende waren, haben wir ein kleines Fahrradrennen organisiert in Leipzig. Das Fockeberg-Zeitfahren. Aber ich weiß gar nicht, ob wir im Podcast schon mal drüber geredet haben.
Ich
glaube nicht.
Aber ich habe an anderen Stellen habe ich deine Spuren entdeckt. Das habe ich dir auch noch nicht gesagt.
Ja, es gab übrigens mal eine Tourgeschichte darüber.
Ach, übers Fockeberg-Zeitfahren.
Ach, du warst schon bei uns im Heft.
Das stimmt. Mit einem roten T-Shirt. Ich kann mich noch erinnern, es war schweinekalt.
Und
aber hast du die Geschichte geschrieben? Tour?
Ja, wer hat das geschrieben?
Mein immer noch Kollege Matthias Borchers.
Ah, ne, weil du hast es nicht, das hätte ich wahrscheinlich dann doch...
Das war auch vor meiner Zeit. Ja.
Jedenfalls habe ich mal mit Freundinnen und Freunden zusammen dieses Rennen organisiert und zum 5. Fockeberg-Zeitfahren war Wolfgang Lötsch der Schirmherr und hat diesen handgeschriebenen Zettel, den man jetzt natürlich im Podcast nicht sehen kann, uns geschickt. Und ich habe tatsächlich, als ich jetzt gestern Abend in der Vorbereitung das Buch aus dem Schrank genommen habe, ist mir dieser Zettel einfach reingefallen. Ich habe es gar nicht mehr, ich wusste es gar nicht mehr. Ich zitiere einfach nur mal so 2-3 Sätze.
Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt fies, ne? Im Podcast, ja, wenn man sagt, so, der Zettel ist vor uns, jetzt musst du auch.
Na gut, ich lese einfach kurz vor, er ist nicht wahnsinnig lang. Liebe Teilnehmer, der Radsport hat mein ganzes bisheriges Leben bestimmt und wird es auch bis zu meinem Tod bestimmen. Der Radsport hat mir sehr viel gegeben. Härte, Durchsetzungskraft und Willensstärke. Trotz Diskriminierung der DDR-Sportführung habe ich niemals aufgegeben. Ich freue mich, Schirmherr des 5. Fockeberg-Zeitfahrens zu sein. Ich wünsche allen Fahrern viel Spaß beim Kampf mit dem Rad gegen den Fockeberg und hoffentlich rückt der Radsport bald durch solche Veranstaltungen wie euer Fockeberg-Zeitfahren wieder in ein besseres Licht. Startfrei und den Besten den Sieg. Euer Wolfgang Lötsch, 5. Juli 2009, also ein paar Jahre her.
Kriegt man Gänsehaut?
Ja, auch wenn man weiß, ne, wie dieses, also wenn, also er spricht ja von Kampf und so, ne, aber das ist ja, also wenn man die Biografie so ungefähr kennt, finde ich, weiß man auch, wo das herkommt.
Ja.
Also weil er das ja nicht nur, es gab nicht nur sportlichen Wettkampf bei ihm, definitiv nicht.
Ja. Also wirklich total faszinierend, ich kann das jeder und jedem nur empfehlen, dieses Buch zu lesen oder wenigstens die Doku zu gucken. Gibt es bestimmt irgendwo gerade in irgendeiner Mediathek. Wolfgang Lötsch, krasse Geschichte. Gerolf.
Ja.
Jetzt bist du dran.
Ah, ich habe auch ein Buch mitgebracht. Es fiel mir mal wieder schwer, mich zu entscheiden, weil ich finde, es gibt sehr, sehr gute Fahrradbücher. Aber ich habe ein Lieblingsbuch. Das Lieblingsbuch heißt Fat Tire Flyer, Repack and the Birth of Mountain Biking, geschrieben von Charlie Kelly und es hat auch noch ein Vorwort von Joe Breeze.
Da kriegst du doch schon beim Ansagen Gänsehaut, oder?
Ja, es wird mir warm ums Herz.
Ja.
Ja. Soll ich kurz was dazu sagen, was da drin steht?
Ja, bitte.
Ja, also vor geschätzten 5 Jahren haben wir auch in diesem Podcast eine Serie gemacht, die sich mit den Ursprüngen des Mountainbikens auseinandergesetzt hat. Wir haben unter anderem auch mit Charlie Kelly gesprochen, der das Buch geschrieben hat. Wir haben auch mit
Bis Joe heute Breeze übrigens eine Sternstunde dieses Podcasts, darf ich sagen, weil es deine Idee war. Ich fand es wirklich super. War eine sehr, sehr gute Serie.
Ja, die durch sehr glückliche Fügungen des Schicksals bin ich vor einigen Jahren relativ nah an diese Menschen rangekommen, die irgendwann mal in den Hügeln nördlich von San Francisco das Mountainbike aus Versehen erfunden haben. Und ich habe mich in diese Geschichte verliebt. Also ich bin da auch nicht mehr objektiv oder sowas. Ich bin einfach dankbar, was die uns da geschenkt haben. Denn ich finde, man kann sagen, das Mountainbike ist der Summer of Love auf 2 Rädern. Es gibt ganz bestimmte Gründe, warum das damals dort passiert ist und wie das passiert ist und was das für Menschen sind und wie die, ohne es immer auszusprechen, welche Werte die transportieren. Mich hat das wahnsinnig beeindruckt, es beeindruckt mich bis heute. Ich finde es eine wunderbare Art, Rad zu fahren und das ist ja immer, wenn es darüber hinausgeht, um das reine Radfahren. Ja, also kurz gesagt, man hat den klassischen europäisch geprägten Radsport verlassen, die Straßen und hat sich mit Clunkern, so hieß das, also mit so Paperboy-Bikes, Rücktrittfahrrädern, hat man sich ins Gelände gewagt, hat da ein paar Smokables zu sich genommen, so nennen sie das immer.
Smokables, das habe ich ja so noch nie gehört.
Ja. Ja. Und hat dann dort einfach den Spaß daran entdeckt, auf Dreckwegen irgendwie zu Tale zu reiten. Kann man sich heute nicht vorstellen, dass das mal entdeckt werden musste. Gibt natürlich immer auch Leute, die sagen, das wurde wiederentdeckt, stimmt natürlich auch, war alles schon mal irgendwie da, aber das Mountainbike hat das Fahrrad, so wie wir es heute kennen, massiv beeinflusst und zwar, ich würde sagen, in allen Spielarten, die wir heute kennen. Und das sind die Leute, Charlie Kelly hat diese ersten Rennen veranstaltet, die es da gab. Joe Breeze ist derjenige, der die ersten 10 dedicated, wie heißt das deutsche Wort, also die ersten 10 wirklich Mountainbike-Rahmen gebaut hat.
Dediziert, könnte man sogar sagen.
Zum Beispiel dediziert, genau. So. Und um jetzt endlich zum Buch zu kommen. Dieses Buch ist ein riesiger Glücksfall, weil eben hier jemand, der das damals alles veranstaltet hat, wahnsinnig viel Material gesammelt hat und das alles hier darlegt. Ja? Also Repack and the Birth of Mountainbiking. Das heißt, er erzählt die Geschichte dieser Geburt, dieses Sports nach. Repack kann man vielleicht nochmal sagen. Wir haben es damals also technisch mit Rädern zu tun. Die hatten Rücktrittbremsen. Die hatten am Anfang auch keine Gangschaltung. Diese Repack-Abfahrt ist so in den Marin Headlands nördlich von San Francisco halt so eine Schotterpiste, würde man heute dazu sagen, die da runter geht. Die ist ordentlich steil. Die hat auch ein paar coole Kurven. Und Repack heißt es einfach deswegen, weil die haben sich dort runtergestürzt auf Zeit und unten haben dann die Rücktrittnarben gedampft, weil das Fett, mit dem der Bremsmantel eingefettet war, das ist verdampft und man musste das dann repacken, also neues Fett reintun. Man ist damals schon geschuttelt auch. Also es wurde manchmal auch geschoben und gefahren, aber es gab auch schon Pickups, wo man da hochgefahren ist. Es ging also vor allen Dingen um Bergabfahren, Spaß haben und dann auch so langsam so, wir gehen jetzt mal ins Gelände, wir fahren weiter irgendwo hin und erkunden das hier. Und das ist halt alles dargelegt. Christian hat es eben hier, das Buch liegt vor mir aufgeschlagen.
Total faszinierend, schon auf der ersten Seite, nicht mal, also quasi noch auf der, Einband ist eine Riesenkarte. Ja. Was ist das für eine Karte?
Das ist die Karte des Repacks, die ist gezeichnet von Compilation by Joe Brees. Also der hat es mitgemacht, der ist auch grafisch sehr interessant und bei Karte, weißt du auch, trifft bei mir straight ins Herz.
Straight to the heart.
Das heißt, ich habe hier wahnsinnig gute Fotos, die von Wendy Craig gemacht wurden. Es waren also damals auch schon immer Frauen am Start, Wendy Craig und Jackie Phelan vor allen Dingen zu nennen. Mit Jackie Phelan haben wir auch gesprochen.
Gibt es auch eine Episode, ja.
Genau, gibt es eine Episode.
Wann war das? 2015?
Müsste ich nachgucken, schlecht vorbereitet, um das genau zu sagen.
Im Podcatcher findet ihr die alten Episoden.
Können wir auch nochmal verlinken.
Verlinken wir auch in den Shownotes.
Und es geht hier also sowohl eine chronologische Erzählung dessen, was da passiert ist, dann tauchen andere Namen auf, Tom Ritchie, Gary Fisher, Mike Siniard müsste auch eine Rolle spielen an irgendeiner Stelle. Und es ist halt alles dokumentiert. Es sind Fotos da, es sind diese Zeichnungen da, diese Karten. Es sind die alten Startlisten da. Man findet ganz hinten einen Anhang. Da sind die ganzen Race Results niedergeschrieben. Und dieser Anhang ist damals auch, als wir gesagt haben, okay, wir feiern jetzt in diesem Fahrradpodcast einfach 40 Jahre Mountainbike, weil ist geil. Dieser Anhang ist schuld daran, weil ich mit einem sehr guten Freund abends zusammensaß und
eine Anhanglesung gemacht habe.
Naja, ausschweifende Gespräche, nicht mit Smokables, aber mit anderen Sachen. Und dann haben wir in diese Tabelle geschaut und dann habe ich gesagt, so Alter, guck mal, hier, nächstes Jahr. Das ist einfach eine riesige Fundgrube und ich finde es einen riesigen Glücksfall, dass hier zumindest innerhalb der Fahrradblase ist das wahnsinnig wichtig, was dort passiert ist und das ist einfach so gut dokumentiert von den Leuten, die es wirklich gemacht haben. Da kenne ich auch keinen anderen Fall. Und deswegen ist es bei allen guten Fahrradbüchern,
die es gibt. Eine Chronik ist das fast schon oder ein Zeitdokument.
Ja, so ein Kickoff.
Ja.
Und wie gesagt, mir geht es nicht nur darum, dass es dokumentiert ist, das ist schon mal ziemlich gut, sondern auch, was dabei transportiert wird. Ne? Und dieses, die haben zwar Zeit gemessen und so, und das ist alles geil und Racing ist geil und irgendwie da die Schleuderkurve fahren und hast du nicht gesehen, das ist alles cool, aber am Ende so, lass uns rausgehen, lass uns das nutzen als Werkzeug, um unsere Umgebung zu entdecken, um unsere Freundschaften zu pflegen, um uns auch nicht nur mit diesem Gegenstand zu beschäftigen, sondern darüber hinaus zu gehen. Und ich finde diesen Umgang mit dem Gegenstand Fahrrad und auch untereinander, der hier so ausstrahlt, den finde ich einfach, ja, pathetisch gesagt, trägt mich das bis heute. So, also ich finde das einen sehr tollen Umgang mit dem Fahrrad. So,
das hört
so
man
viel
hier
zu meiner Liebeserklärung.
Das ist eine große Liebeserklärung. Also ich finde, das hört man raus, oder Jens?
Total. Und ich kann das völlig verstehen. Und ich glaube, Chronik ist untertrieben. Man könnte, eine Bibel des Mountainbikesports, glaube ich, ist das, oder? Also ich bin dem Mountainbike jetzt nicht so nah, aber also alleine dieses Titelbild ist ein Denkmal.
Fotocorner, ja.
Kennt man. Auch der Name Fat Tire Flyer ist ein Begriff. Charlie Kelly war übrigens auch Journalist. Also der Fat Tire Flyer war eine Art Mountainbike-Magazin.
Das war das erste Mountainbike-Magazin, genau.
Also
und das ist. Ja.
Und von daher glaube ich auch, dass es einfach gut geschrieben ist und total fesselnd ist.
Ja, und das ist nämlich auch der Glücksfall, ne? Das ist gut, dass du es erwähnst, dass er eben auch da von Anfang an, er hat diese Rennen veranstaltet, er hat mit Gary Fischer die Firma Mountainbikes gegründet, die übrigens namensgebend ist für die ganze Sparte. Man hat damals noch von All-Terrain-Bike gesprochen und das hat sich dann aber, wie man das bei anderen Produkten kennt, hat sich dann der Markenname als Gattungsbezeichnung eingebürgert sozusagen, und er hat eben das alles schon dokumentiert in diesem Magazin. Und dass der da ist, dass der, wie sagt man, die Mauke hat, also die Muse, das alles auch darzulegen, das alles darzulegen in diesem Buch, das ist ein Glücksfall. Und neben dem, ne, also grafisch, die Karten sind super, diese Logos sind top, es gibt da endlos Motive, man kann sich da drin vergraben. Wer irgendwie da einsteigen will und das vielleicht ein bisschen ergründen will, aus welchen Zusammenhängen eigentlich dieser Umgang mit dem Fahrrad kommt, dem kann ich das echt empfehlen. Also Fat Tire Flyer Repack and the Birth of Mountainbiking von Charlie Kelly und Joe Brees, erschienen bei Velopress, ist auf Englisch das Buch, bekommt man im Internet zum Beispiel, aber auch im Fahrrad, also nicht im Fahrradhandel.
Im Buchhandel.
Es wäre ein sehr guter Fahrradladen, der dieses Buch zum Verkauf hätte. man bekommt es auch im Buchhandel, genau, wir verlinken es. Das ist mein Lieblingsbuch.
Jens, danke für diese Idee, dass wir die Bücher mitbringen, weil was ich total faszinierend finde, und das ist ja kein Quatsch, jeder von uns stand jetzt irgendwie vor dem Bücherregal und hat ein Buch ausgesucht und es ist ja total unterschiedlich. Also ich glaube, das war eine super Idee. Weil es sind ja ganz unterschiedliche Aspekte des Fahrradfahrens und da sind wir eigentlich wieder beim Antritt.
Absolut. Ja, und die sind aber auch alle, die haben alle eine ziemliche Tiefe, würde ich sagen, oder? Also jetzt, ich wusste nicht, was ihr mitbringt.
Ich auch nicht. Ich hatte wirklich ganz kurz Angst, dass vielleicht jemand anders dasselbe Buch mitbringen könnte. Weil stellt euch mal das vor, das wäre peinlich gewesen.
Das hätte passieren. Ja. Zum Beispiel. Das hätte in der Tat passieren können. Aber ich muss auch Danke sagen für diese tollen Bücher. Ja, freue ich mich voll drüber.
Ja, und wenn wir mal eine Podcast-Pause machen, dann können wir ja mal einen Lesezirkel machen, dann können wir ein bisschen vorlesen. Ich würde sagen, Jens Buch nehmen wir nicht als erstes, weil das wird dauern.
Vielleicht aber, als Einstieg so.
Zum
als,
Einschlafen.
Ja, dann. Eine Technikklausur oder sowas. Ja, ja, wunderbar. Gut.
Okay, und wenn wir keine Ideen mehr haben, machen wir einfach einen Radbuch-Podcast. Dann können wir immer draus vorlesen. Ist vielleicht auch nicht schlecht.
Wir haben ja schon den Rad-Food-Podcast.
Genau. Das lässt sich super viel Zeit füllen.
Darf ich das noch kurz, bitte, wenn wir einmal dabei sind? Klar. Weil von dir wissen wir das nicht. Dein Lieblingsessen unterwegs auf dem Rad.
Oh.
Okay.
Mein Lieblingsessen unterwegs auf dem Rad.
Riegel.
Banane. Nee. Ja. Ja. Also vielleicht nicht das Lieblingsessen, aber es ist einfach das Praktischste.
Und am geilsten, oder?
Ja.
Habe ich das schon mal gesagt? Ich habe es bestimmt schon mal gesagt. Ich finde Banane total langweilig, aber auf dem Fahrrad ist die Banane der absolute Knaller.
Ja. Also praxistauglich, günstig und gibt viel Energie und so. Einfach die Mischung macht's bei der Banane, ja.
Und das Buch, das schreibt man dann auch noch.
Und jetzt muss ich da nochmal nachhaken. und Kuchen? Wie sieht's da aus?
Also, Herr Bollert leitet ab, es tut mir leid.
Naja, du hast es angefangen.
Also, Kuchen ist natürlich viel, viel besser als Banane, aber isst sich auf dem Rad
auf dem Rad schlecht. Doof, genau. Ja. Aber nehmen wir mal an, du würdest anhalten.
Beim Anhalten würde ich die Banane in der Trikottasche lassen und mir einen Kuchen kaufen.
Und was für ein?
Puddingstreusel.
Puddingstreusel, akzeptiert. Ich bin zufrieden.
Wunderbar. Vielen Dank für diese Idee. Vielen Dank für die, dass du die Zeit gefunden hast, hier rumzukommen und
Ja, vielen Dank für die Einladung. Mal so schön luftig hier.
Wunderbar. Tschüss, gute Fahrt. Mir hat es echt viel Spaß gemacht auf der Buchmesse, aber nicht nur unser Gespräch, sondern überhaupt so dieses
da zu sein.
Ja, da zu sein, und mir geht's eigentlich mit Messen immer so, dass ich mich da nur sehr eingeschränkt konzentrieren kann. Also ich habe da irgendwie eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, um da konkret mich mit Sachen zu beschäftigen. Da muss ich mich schon zwingen. Ich hatte auch nicht so wahnsinnig viel Zeit, aber vor dem Gespräch bin ich so ein bisschen durch die Hallen gelaufen und habe einfach so diese Atmosphäre so ein bisschen aufgesogen. Und ich habe es vorher nicht gewusst, dass das irgendwie gefehlt hat. Ja, aber da habe ich echt gemerkt, so ey, das ist gut, weil ich finde auch dieses Buchpublikum ist irgendwie ein sehr, sehr sympathisches, ein sehr, die Leute sind freundlich, die Leute sind alle
zugewandt,
ernsthaft, an Themen interessiert, man nimmt auch so aufeinander Rücksicht in so irgendwie Situationen, wo es irgendwie da eng wird in so einer Halle, dann ist ja noch diese Manga und Comic-Con, heißt sie so?
Ja, ich glaube Manga-Con oder so, aber genau,
ja, diese
Manga-
diese,
und Comic Messe, ja.
Diese Comic-Messe ist noch parallel auf dem Leipziger Messegelände. Das heißt, da laufen noch ein Haufen Leute rum, die sich krass verkleidet haben teilweise.
Das ist irre, was sie für einen Aufwand
betreiben. Das ist richtig irre.
Ja, ja.
Aber auch die sind so in ihrer, also sind alle freundlich.
Total. Für die ist es auch so ein Jahreshighlight. Irgendwie.
Genau. Und dann aber auch in dieser Selbstverständlichkeit, ich laufe jetzt hier rum als diese oder jene Figur, ist ja völlig klar, ist das auch schon wieder so sympathisch, dass ich so diese ganze Atmosphäre, ich war zweimal bei euch auf der Messe, ich habe es echt genossen, einfach nur dort zu sein, muss ich echt sagen.
Ja,
du hast ja schon da auch noch eine viel größere Packung quasi bekommen. Ne?
Ja, das stimmt. Ich finde auch, also A, habe ich mich wahnsinnig gefreut, dass es wieder stattgefunden hat und B, was für uns auch das allererste Mal, dass wir einen eigenen Stand auf der Leipziger Buchmesse hatten. Wir waren schon oder sind seit Jahren eigentlich in Frankfurt auch zu Gast mit einem eigenen Stand, sind dort ja auch Podcast-Partner der Frankfurter Buchmesse. Aber Leipzig hatte nochmal so einen ganz eigenen Touch, weil man sagt das immer so im Klischee in Frankfurt, das ist so die wichtige Branchenmesse, da werden die Geschäfte gemacht, die Deals gemacht und so. Und Leipzig gilt immer als Publikumsmesse, aber das kann ich im ganz positiven Sinne auch bejahen und bestätigen, denn ich glaube, wir hatten noch nie als Podcast-Radio so eine Aufmerksamkeit. Wir hatten auch einen super Stand in dieser, ich habe es ja schon angesprochen, in der Glashalle, also da, wo alle eigentlich einmal durch müssen. Das heißt, fast jeder Besucher und jede Besucherin ist mindestens einmal an unserem Stand vorbeigelaufen. Und ich weiß gar nicht, wir haben noch nie so viele Aufkleber verteilt von Detektor. Wir sind noch nie so viel ins Gespräch gekommen wie an diesen 4 Tagen. Und wie du sagst, sehr, sehr interessiert und überhaupt nicht irgendwie krawallig oder unangenehm oder so, sondern ganz im Gegenteil zugewandt, offen, neugierig. Also das war unglaublich schön zu sehen und auch wie unterschiedliche, was ist die Mehrzahl von Publikum? Publika wahrscheinlich, Publikä, keine Ahnung, jedenfalls verschiedene Formen von Publikum. Wir hatten, weiß ich nicht, bei uns war Fitzek zum Beispiel der große Star-Autor, aber auch Roland Kaiser und dann aber auch irgendwie kleine antirassistische Verlage und sonst irgendwas. Also ganz, ganz unterschiedlich, was da so für Leute waren und alle waren irgendwie cool. Also sehr, sehr sympathisch und wir hatten alle so eine totale Hochstimmung. Ich glaube, jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter hat das sehr, sehr genossen, da diese 4 Tage auch sehr, sehr anstrengend und konzentriert zu arbeiten. Aber eben mit diesem Feedback war das unglaublich bereichernd.
Als ich kam am Freitag, wurde mir sofort eine Roland-Kaiser-Anekdote erzählt.
Ja, stimmt.
Willst du es kurz sagen?
Ja, ich fand es super. Es war also ein Hardcore-Fan oder eine Frau da, die gleich morgens um 9.30 Uhr sich, und wir hatten so eine kleine Bühne aufgebaut, wo wir die Gespräche geführt haben und davor waren so Papphocker, wo man sich hinsetzen konnte. Und die hat sich morgens um 9.30 Uhr gleich als allererstes kam sie aufs Gelände und hat sich den Papphocker in der Mitte, in der ersten Reihe gesichert und hat da den ganzen Tag gewartet, bis 15 Uhr, bis Roland Kaiser kam. Ohne auf Toilette zu gehen, ohne irgendwie aufzustehen, ohne irgendwas. Also die war so dedicated, dass Roland Kaiser da kommt. Das war schon, ja, war schon irgendwie sympathisch, auch ein bisschen freakig, aber ich war kurz davor, mal mittags zu sagen, stehen Sie auf, wir reservieren Ihnen hier den Platz. Sie können auch gerne mal irgendwie auf Toilette gehen, sich Wasser holen oder so. Aber sie wollte da unbedingt sitzen bleiben, hat sie auch. Und dann, was ich ganz cool fand, dann kam irgendwie eine Viertelstunde, bevor dann Roland Kaiser kam, kam eine Freundin mit einem Kaffee. Und da habe ich so gedacht, ah ja, okay, das war wahrscheinlich vorher nicht auf Toilette gehen und dann kurz vorher einen Kaffee, das geht dann kann man die Lesungen mitnehmen und dann kann man danach sich entspannen. Also das war so einer der skurrilsten Momente, würde ich sagen, definitiv, ja.
Ja, ist eine treue Fanbase, die er da hatte, Herr Kaiser. Ja,
definitiv.
Auch irgendwie rührend.
Ja.
Ich wollte noch ganz kurz nachreichen, denn du hast mich ja, oder ihr beide habt mich echt überrascht mit euren Lieblingsbüchern. Wir hatten es vorher überhaupt nicht abgesprochen. Ich habe nochmal nachgeschaut bei Wolfgang Lötsch. Ich hatte gesagt, sein Bruder wäre im Westen gewesen, glaube ich. Stimmt nicht ganz. Es war nur sein Cousin.
Ah ja.
Das gibt so in der Biografie dann so diesen Moment, wo es so kippt, also wo er so aussortiert wurde. Das lag wohl einfach daran, dass er diesen Cousin im Westen hatte, also in der BRD, und auch da Kontakte bestanden, einfach familiär, und er wollte einfach nicht in die SED eintreten. Und dann ist gekippt und ich glaube 50 inoffizielle Mitarbeiter der Stasi auf ihn angesetzt. Also ja.
Irre.
Hier nochmal mit Nachdruck die Empfehlung, sich mit der Biografie und dem Buch auseinanderzusetzen. Und jetzt müssen wir ja sagen, wenn jetzt nur Buchmesse wäre, dann wärst du jetzt wahrscheinlich auch entspannter. Du könntest dann auch wieder Rad fahren, vielleicht nicht nur dein Stadtrat, ist ja aber nicht so. Das hat auch Auswirkungen auf diesen Podcast, vielleicht.
Eventuell. Ja.
Ja, denn was liegt bei dir jetzt auf dem Teller?
Na, wir haben so ganz kurz so einen Tag freigemacht am 1. Mai und sind dann eigentlich direkt aufs Spinnereigelände gefahren, also auf ein anderes Gelände hier in Leipzig bei uns vor der Haustür, und produzieren da und organisieren die Medientage Mitteldeutschland. Das ist auch vielleicht gar nicht so unvergleichbar zur Leipziger Buchmesse, wenn ich da ein bisschen ausholen darf, weil die Leipziger Buchmesse ist so das Frühjahrsevent der Buchbranche, die Frankfurter Buchmesse ist das Herbstevent, und wir organisieren als Firma, als GmbH, auch die Medientage Mitteldeutschland. Das ist das Frühjahrsevent der Medien- und Digitalbranche. Und im Herbst gibt es auch ein Herbstevent, das nennt sich dann Medientage München. Und das findet dementsprechend in München statt. Und wir hier in Leipzig machen das eben. Und das ist zufälligerweise dieses Jahr, weil die Buchmesse so spät ist und die Medientage so früh, prallt das so direkt aufeinander. Und deswegen komme ich eigentlich von einer Messe zum nächsten Festival oder zu den Medientagen, wie auch immer, und habe da so zwei sehr besondere Wochen mit relativ wenig Zeit zum Rennradfahren.
Ja, ja, und auch zum Fahrradpodcasten.
Auch Fahrradpodcasten ist da genau. Eng getaktet. Ja.
Genau. Nehme ich dir auch nicht übel, ist alles okay, ist alles cool, hat nur die Auswirkung, dass wir jetzt eine Ausfahrt des Monats hören werden, von der wir Stand jetzt zur Aufzeichnung dieser Moderation noch nicht sagen können, ob auch Christian Bollert mit am Mikrofon stehen kann, denn er versucht, sich die Zeit noch irgendwie freizuschaufeln. Wir wissen es aber nicht, ob es klappt. Auf jeden Fall dabei bei der Ausfahrt des Monats ist aber Ingo und 15 Äpfel. Und was es damit auf sich hat, das hört ihr jetzt.
Ich gebe mein Bestes, dabei zu sein.
Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
Gute Nachrichten für alle Eurobike-Fans, denn der Ticketshop ist eröffnet. Die Messe in Frankfurt am Main findet in diesem Jahr vom 3. bis zum 7. Juli statt. Auf den Business Days erwartet euch ein hochkarätiges Konferenzprogramm, das in enger Zusammenarbeit mit den deutschen und europäischen Industriedachverbänden entstanden ist. Bestehend aus Vorträgen und Panels, Netzwerkevents und thematisch abgestimmten Führungen, habt ihr die Möglichkeit, euch zu spezifischen Themen zu informieren und auszutauschen. Eine Neuigkeit sind die 6 Thementracks durch die Konferenzen. Darunter zum Beispiel der Digitalization Track mit einer neuen E-Commerce-Konferenz, die vom Verein Bundesverband Digitale Wirtschaft kuratiert wird. 2 Highlights des Rahmenprogramms sind sicherlich die neue Leaders Night am Dienstagabend sowie die bewährte Eurobike Party am Freitagabend. Die Business Days von Mittwoch bis Freitag sind dem Fachpublikum vorbehalten. Am Wochenende öffnet die Eurobike dann mit den Festival Days für alle. Tickets gibt's ab sofort auf eurobike.com, und den Link und weitere Infos findet ihr in den Shownotes.
Wir hier beim Antritt auf Detektor FM sammeln Fahrradgeschichten, und wir haben noch lange nicht genug. Darum sprechen wir in der Ausfahrt des Monats einmal im Monat mit einer Person über ein Erlebnis, das er oder sie auf dem Rad gehabt hat. Egal, ob das eine Weltreise ist oder eine Trainingsfahrt, ein Sprintrekord, eine Langsamfahrt, ein Eichhörnchen wurde gesichtet oder auch eine Elster. Oder was anderes. Nehmt uns einfach ein Stück mit auf eure Ausfahrten.
Und weil uns das so wichtig ist, habe ich auch in dieser Woche, die für mich zugegebenermaßen relativ eng getaktet ist, alles in Bewegung gesetzt, um hier mit dabei zu sein. Und jetzt bin ich mit dabei. Und in dieser Ausgabe sprechen wir nämlich auch mit Ingo. Denn der hat zwischen Kassel und Fritzlar plötzlich auf dem Trockenen gesessen. Wir wollen natürlich mehr erfahren und sagen erstmal Hallo nach Mannheim, wo sich Ingo gerade aufhält. Hallo Ingo.
Hallo nach Leipzig. Schön, dass ich dabei sein darf.
Ingo, du hast geschrieben, und irgendwann ist mir schlecht vor Hunger geworden, ich musste fast kotzen. Das ist ein Zitat aus deiner Mail, und Ingo, das klingt ja fast schon gefährlich. Was ist denn da passiert?
Naja, Fritzlar ist so aus Kasseler Perspektive ein Sehnsuchtsort, weil Fritzlar wirklich eine wunderschöne alte Domstadt ist, und da will man einfach als Rennradfahrer mal hinfahren. Und ich habe wirklich viele, viele Anläufe gebraucht, bis ich es endlich über Komoot geschafft habe, mir eine Tour zusammenzubauen. die eben nicht auf dem Rückweg im Volkswagenwerk in Baunatal endet, und war dann ganz glücklich. Und die Woche drauf dachte ich mir, Mann, das machst du jetzt gerade nochmal. Und dann habe ich mich halt aufs Fahrrad gesetzt, fahre dann so, und war wirklich wunderbar, wunderbar die Tour, weil sehr, sehr autofrei, fast überhaupt gar kein Verkehr, und irgendwie dann fliegt ja Zeit und Raum fliegen an einem vorbei. Und dann komme ich nach Fritzlar rein und fährst jetzt auf den Marktplatz. Ach nee, und komm, Sonntag ist auch kurz, fährst du gleich wieder heim. Und dann an der Tankstelle vorbei, und dann, ja, eigentlich solltest du mal die Speicher auffüllen. Habe ich dann irgendwie dummerweise nicht gemacht und bin dann weitergefahren. Und Fritzlar, das waren so ungefähr, ja, 35 Kilometer. Und, weiß nicht, eine halbe Stunde später, keine Ahnung, so bei Kilometer 45 ist mir auf einmal so richtig schlecht geworden. Mir ist fast schwarz vor Augen geworden. Und dann habe ich mal nachgedacht, Mensch, wann hast du eigentlich zum letzten Mal was gegessen? Und dann fiel mir irgendwie ein, ey, das war ja gestern Mittag. Also ich habe wirklich fast 24 Stunden gar nichts gegessen. Und in den Flaschen war halt ein bisschen Zucker und ein bisschen Salz drin. Und ich musste wirklich absteigen. Mir ist richtig, richtig schwarz vor Augen geworden. Es ging gar nichts mehr. Und ich habe es halt so toll geplant. Weit und breit kein Geschäft, weit und breit keine Tankstelle. Und irgendwann ist mir dann auch klar geworden, hey, das sind ja gar nicht 60 Kilometer, die ich mir da vorgenommen habe. Das sind ja irgendwie 80. Und da sind ja jetzt noch 45 vor dir. Und dann habe ich so richtig, richtig Schiss gekriegt. Und ich glaube, jeder, der schon mal einen Hungerast hatte, der weiß genau, was in einem vorgeht. Und ich habe gedacht mir einfach nur, das schaffe ich gar nicht. Und aber gut, irgendwie du musst ja heim. Und dann bin ich weitergefahren und mitten auf dem Feld, Parkbank, adipöse Frau mit adipösem Kind nebendran und ein wunderbarer, großer Apfelbaum, der ganz merkwürdigerweise Mitte Juli schon randvoll mit richtig süßen Äpfeln war. Und ich habe erstmal einen runtergeholt und der war wirklich knallsüß, richtig gut. Ich habe mich noch gewundert, warum sind die denn so früh reif schon? Versteht es gar nicht. Naja, jedenfalls habe ich mich dann neben diese Dame gesetzt und habe dann so 10, 15 Äpfel wirklich in mich reingestopft, bis mir davon dann fast schlecht geworden ist. Und dann habe ich mir noch die Trikottaschen mit anderen Äpfeln voll gemacht. Und irgendwie habe ich es dann echt geschafft, dann noch nach Kassel zu kommen. Und dann waren dann so 75 Kilometer voll. Und da kam dann die ersehnte Tankstelle. Ich wirklich mein Rad in die Ecke geworfen, reingerannt und so ein doppeltes Snickers gekauft und dann noch eine Flasche Fanta. Mich ins Gras gesetzt, die Snickers gegessen, die Fanta getrunken. Und man merkt dann ja, wie langsam so die Kalorien im Blut ankommen. Naja, und dann dachte ich mir, warte ich noch ein bisschen. Und dann lese ich mir so die Packungsbeilage in Anführungsstrichen durch und ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel Kalorien das waren. Jedenfalls, da trifft einen ja der Schlag, wenn man das liest, wie viel das ist. Aber auf der anderen Seite, der Garmin hat halt auch gesagt, hey, zu Hause musst du echt noch mal nachlegen. Naja, und mit den Äpfeln habe ich dann letztendlich geschafft, meine kleine Fritzlar-Runde doch erfolgreich zu Ende zu bringen. Und ja, für mich war es deshalb ein Stück weit die Ausfahrt des Monats, weil ich die Runde seitdem wirklich richtig oft fahre. Und das ist so für mich die Hausrunde. Und ich hab da richtig Spaß dran. Ja, so viel.
Dann vielleicht dröseln wir es mal noch mal ein bisschen zum Verständnis auf. Ich muss ehrlicherweise an dieser Stelle zugeben, dass ich eine absolute Bildungslücke habe. Ich kannte Fritzlar bis zu deiner E-Mail überhaupt nicht. Was ist denn das Besondere an Fritzlar?
Das Besondere an Fritzlar ist, dass Fritzlar wirklich richtig schön ist. Es ist ein altes, mittelalterliches Städtchen mit einem Marktplatz, der mit Fachwerkhäusern umgeben ist. Und kurz hinter dem Marktplatz ist ein wirklich schöner Dom, der Fritzlarer Dom, und wer sich ein bisschen religionsgeschichtlich auskennt, dem wird es jetzt was sagen, ist auch eine Basilika Minor, also von einem Papst in irgendeinen höheren Stand als Kirchenbauwerk erhoben. Aber was Fritzlar wirklich ausmacht, ist ein unglaublich schönes und unzerstörtes mittelalterliches Flair. Und wer vielleicht schon mal auf der Documenta war und Kassel kennt, der weiß nun, dass Kassel jetzt nicht so die Perle in Nordhessen ist. Ist halt extrem kriegszerstört gewesen, und Fritzlar ist da irgendwo der, also A, größentechnisch und B, schönheitstechnisch der absolute Gegenentwurf.
Ich mache mit beim Aufdröseln, beim chronologischen Aufdröseln, und zwar hast du ja gesagt und auch geschrieben, dass du Mittag des vorherigen Tages das letzte Mal was gegessen hast.
Genau.
Ist das was du öfter machst, dass du also abends nichts isst, morgens nichts isst und dann losfährst?
Ja, das ist leider so eine ganz blöde studentische Angewohnheit, die ich irgendwie noch habe. Obwohl mein Studium auch schon 20 Jahre her ist, das war halt immer, man rannte in die Mensa, hat sich den Bauch vollgeschlagen, hat sich noch einen Nachschlag geholt, und das musste dann bis zum nächsten Tag reichen. Und ich mache das irgendwie immer noch. Also das ist jetzt auch nicht dieses berühmte Intervallfasten oder so. Das ist einfach eine schlechte Angewohnheit von mir. Und das passiert mir echt oft, dass ich losfahre und feststelle, oh, eigentlich hättest du mal was essen sollen.
Jetzt hast du ja gesagt, das ist trotzdem deine Ausfahrt des Monats und du hast auch beschrieben, dass da ja schon so eine große Angst dabei war. Ich kenne das, wenn man so einen Hungerast hat. Also ich hatte noch nie so ein Extrem, ich hatte es aber schon 2-3 Mal, dass Leute, mit denen ich gefahren bin, dann Hungerast hatten. Das ist ja wirklich dann eine richtige Angst.
Das ist wirklich die absolute Angst. Also ich, bevor ich angefangen habe, so Fahrradmagazine zu lesen, habe ich das andauernd gehabt und mir war überhaupt gar nicht klar, was mir da passiert. Und ich kann mich noch an einmal erinnern, da kam ich aus Hahnmünden, das ist vom Prinzip wie Fritzlar, bloß im Norden Kassels. Und da hat es mir auch komplett den Stecker gezogen. Da saß ich dann auf einer Parkbank und habe echt anfangen müssen zu heulen, weil ich wusste, ey, da geht's jetzt noch 3 Kilometer nach Hause und es geht einen Berg hoch. Und ich wusste einfach, ich schaffe das nicht. Und das war eben bei dieser Situation, kurz hinter Fritzlar, die gleiche Situation. Mir war einfach klar, ich schaffe es nicht. Mir fehlt einfach die Kraft und das ist so eine auswegslose Situation gewesen. Dieses Wissen, ich habe jetzt noch 45 Kilometer vor mir, ich habe überhaupt keine Kalorien mehr bei mir, die ich zu mir nehmen kann. Ich habe einfach Angst vor Schmerz.
Ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Ich kenne dann auch vor allen Dingen dieses Gefühl, wenn dann sich plötzlich so so wie man die Gegend anschaut, seine Umwelt beobachtet, wenn sich das völlig umprogrammiert, nämlich auf, wo kriege ich jetzt irgendwas her? Und plötzlich werden Distanzen bekommen eine ganz andere Bedeutung oder sowas, wie du sagst, eine Steigung ist dazwischen. Mit diesem Apfelbaum, was oder dieser Apfelplantage, nee, oder diesen
Baum, Baum mitten, ja, auf der Wiese.
Diesen Baum.
Ja. Ich vermute übrigens Klaräpfel, um mal den Besserwisser rauszuholen.
Okay. Schauen wir mal, wie hast du dann, kannst du den Moment beschreiben, wo du den gesehen hast und als Nahrungsquelle identifiziert hast und dann, weil vor meinem Auge bist du über den ziemlich hergefallen, so mit 10 bis 15 Stück.
Absolut. Also ich bin normalerweise überhaupt keiner, der auf dem Weg irgendwie Apfel- oder Zwetschgenbäume ansteuert. Ich weiß auch nicht, ich bin gar nicht so der Obstfan, deshalb kommt mir das gar nicht in den Sinn, aber ich fuhr auf diesen Baum los und ich habe meine Umgebung gar nicht mehr richtig wahrgenommen. Ich habe einfach nur noch Äpfel gesehen und es erschien mir so paradiesisch. Und ich habe wirklich einfach mein Fahrrad, also ich habe es natürlich nicht hingeschmissen, dazu ist es ja viel zu teuer, aber ich habe mich wirklich sehr schnell von diesem Fahrrad befreit. Und ich habe nicht guten Tag gesagt zu dieser Frau, ich habe gar nichts gesagt. Ich habe einfach angefangen, diese Äpfel in mich reinzustopfen. Und das war wirklich eine Erlösung. Das war so eine Erlösung, dieser Baum. Und das war so ein Moment der Glückseligkeit, weil mir auf einmal klar geworden ist, hey, das ist deine Rettung. Das ist die einzige Rettung, die du hast und die nutzt du jetzt. Es war einfach nur ein guter Augenblick. Und das Schöne war noch, die Äpfel haben auch noch richtig gut geschmeckt.
Und haben die dann, nachdem du ein paar Äpfel gegessen hast, auch mit dir geredet? Oder war das so ein, wir sitzen nebeneinander und ich esse einfach Äpfel?
Die haben ziemlich mit mir geredet. Also ich habe, das war dann, vielleicht war das jetzt gar keine Ausfahrt des Monats, sondern eine Ausfahrt der Angst. Ich hatte dann Angst, dass die so intensiv mit mir sprechen, dass ich mich irgendwann in die Büsche machen muss. Aber die Angst war vergebens. Also das ging alles gut. Alles war fein.
Und hast du denn dann so deine Situation erklären müssen, so hier, ich esse übrigens hier 10 bis 15 Äpfel, weil...
Nee, die Frau war auch ein bisschen apathisch. Die guckte mich so aus großen Augen an und das kommt einem eh häufiger vor, wenn man aus Kassel ins Umland fährt. Ich habe manchmal so den Eindruck, die Leute denken sich, ja, das sind wieder diese Verrückten aus der Stadt, die da mit ihren komischen Fahrrädern mit dem gebogenen Lenker durch die Gegend fahren. Also offensichtlich ist es so, dass die Leute aus Kassel rausfahren, aufs Land aber nicht umgekehrt. Aber vielleicht ist es auch eine Fehlwahrnehmung. Aber die Frau war wirklich ein bisschen apathisch.
Ja, die mit den gebogenen Lenkern, das sind die Schlimmsten. Das können wir aus Erfahrung sagen. aber der Hungerast, der ist für uns jetzt aus deiner Schilderung klar identifizierbar als der Tiefpunkt der Tour. Hat es auch einen Höhepunkt gegeben?
Ja, die ganze Tour ist für mich tatsächlich ein Höhepunkt, weil sie so wunderbar autofrei ist. Also das hat echt lange gedauert, die so zu planen. Und ich finde, also wir kennen das ja alle, diese weißen Fahrräder, die rumstehen. Und das macht einem ja schon Angst. Und viele steigen ja deshalb auch aufs Gravelrad um. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, ich bin halt echt gerne auf der Straße und auf Asphalt unterwegs. Und ich finde, es ist so ein glückseliger Moment, wenn man einfach durch die Felder fährt und es ist überhaupt gar kein Verkehr und alle paar Kilometer kommt dann halt ein anderer Rennradfahrer entgegen und man grüßt sich dann ja auch. Also diese ganze Tour durch diese unglaublich schöne Gegend ist für mich eigentlich ein Höhepunkt. Und das, was mir auch noch gut bei der Tour gefällt, ist die 1000 Höhenmeter, die ich eingebaut habe, die sind relativ zu Beginn und am Ende rollt man dann relativ flach nach Hause. Also es ist einfach, die Landschaft ist einfach schön, die Abwechslung zwischen Feld und Wald, am Anfang Großstadt, dann mit Fritzlar so eine mittelgroße Stadt oder so eine Kleinstadt, dann wieder Feld und Wald und Wiese und dann wieder Stadt am Ende. Also die Landschaft ist schön, das Abwechslungsreiche empfinde ich als unglaublich ja bereichernd, weil es einfach so anders ist als dieses ständige Stadtleben, wo man wirklich nur Häuser mehr sieht und als Städter dann einfach mal Landschaft erfahren kann. Das, ja, so kann man es ausdrücken. Also ich erfahre mir die Landschaft und das ist für mich einfach ein großer Höhepunkt. Da gibt es jetzt nichts, was ich extrahieren könnte, wo ich sage, das hat mir jetzt besonders gut gefallen. Außer natürlich, das habe ich jetzt letzten Samstag gemacht, war ich dann auf dem Marktplatz in Fritzlar und habe mir dann ein wirklich großes Eis gegönnt. Das war dann der eine Höhepunkt. Aber die Tour an sich ist als Ganzes einfach schön.
Das finde ich ja sehr, sehr interessant, weil es hätte ja auch sein können mit so einem, ich sag mal, Negativerlebnis, dass du sagst, ah nee, die Strecke mache ich doch nicht mal. Aber es ist jetzt ja offensichtlich, du hast gesagt, deine Hausstrecke, deine Lieblingsstrecke. Also einmal durchs Tal der Tränen und jetzt himmelhoch jauchzend.
Absolut. Also ich bin jetzt auch nicht mehr so blöd und fahre ohne Nahrung los. Also ich hole mir dann halt in Kassel irgendwie noch was oder plan dann halt den Eisstopp in Fritzlar auf dem Marktplatz ein. Und das reicht dann auch.
Und gibt es vielleicht das als finale Frage, so einen Moment, der dir hängen geblieben ist? Ich nehme mal an, das Zufahren auf die Tankstelle war schon ein besonderer Moment.
Ich glaube, der besondere Moment war der Tankwart. Ich glaube, ich sah nicht so sonderlich frisch aus. Und der guckte mich, im Gegensatz zu dieser Dame auf der Bank, der guckte mich schon ein bisschen interessierter an. Ich glaube, ich sah echt scheiße aus. Das war wohl sehr klar erkennbar, dass ich mir selbst den Stecker gezogen hatte.
Ingo aus Kassel hat sich selbst den Stecker gezogen und dann mittels 10 bis 15 Äpfeln, 2 Snickers und einer Fanta sich wieder Treibstoff verschafft, ist nach Hause gefahren. Wir sagen danke für diese sehr plastische Schilderung dieser Tour von Kassel nach Fritzlar und zurück. Bisschen was gelernt über die Gegend haben wir auch noch. Super Geschichte. Vielen Dank, Ingo.
Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Das also unsere Ausfahrt des Monats mit Ingo und den 15 Äpfeln. Ich werde Christian jetzt nicht fragen, welche Eindrücke er von diesem Gespräch hat, denn ich weiß gar nicht, ob er dabei gewesen sein wird. Er hört es aber ansonsten im Podcast.
Das ist ganz schön Meta, ja. Aber
das ist super Meta und jetzt setze ich noch einen drauf, denn neben der guten Stimmung, den treuen Roland-Kaiser-Fans und anderen auf der Buchmesse und den Medientagen Mitteldeutschlands und so, knallte ja dann noch so eine andere Meldung rein. Sagtest du mir auch genau auf der Buchmesse, ich wollte dich gerade irgendwie ansprechen, ich muss hier gerade mal irgendwie Feedback, weil ist so krass. Was ist so krass?
Unser Podcast, über den wir auch in diesem Podcast schon geredet haben, Teurer Wohnen, wo wir uns mit den Absurditäten des Immobilienmarktes beschäftigen, anhand eines Hauses in Berlin-Charlottenburg, ist nominiert worden für den Grimme Online Award und das ist wirklich so, ja, man kann es schon so sagen, der wichtigste Digital-Award, den es so gibt in Deutschland von der Grimme-Jury, dieser renommierten, großen, qualitativ orientierten Jury. Also da geht es nicht um Reichweite oder so, sondern wirklich um Qualität, um die Umsetzung von digitalen Inhalten. Und da ist Teurer Wohnen einer der 28 Nominierten. Das allein ist schon ein absolutes Siegel. Das ist so wie, weiß ich nicht, Stiftung Warentest sehr gut oder so. Besser geht's eigentlich nicht. Das war auch ein bisschen verrückt, weil zum Beispiel Charlotte war Donnerstag, also die präsentiert ja diesen Podcast auch, war Donnerstag auf der Buchmesse, Samstag auch und Freitag früh um 6 ist sie losgefahren nach Köln, um da bei der Nominierung mit dabei zu sein, dann abends wieder zurück und so. Das war schon ein bisschen irre, aber nominiert für den Grimme Online Award, das gibt einem auch beim 5. Mal noch Gänsehaut.
Ja, und ich freue mich einfach wieder für euch. Und ich muss auch sagen, ich habe die Menschen, die daran arbeiten, ne, die habe ich gesehen, wie sie dann so gegen Ende des Podcasts so aussahen. Also sie haben da sehr viel Engagement reingesteckt. Und jetzt habe ich sie wieder gesehen und dann sah sie aber wieder ein bisschen erholt aus. Das hat mich auch sehr gefreut für die. Ja, so kann es weitergehen. Ich drücke euch natürlich die Daumen und es geht aber nicht nur damit weiter, mit diesem Sender weiter, mit allem, was hier so passiert drumherum.
Nee, man kann übrigens aber auch abstimmen, das will ich vielleicht an der Stelle noch sagen. Also wer Lust hat oder wer gesagt hat, oh, Teurer Wohnen fand ich wirklich gut. Ich habe auch übrigens 1-2 Mails bekommen, wo Leute gesagt haben, Teurer Wohnen, ich bin eigentlich Antritt-Fan, aber Teurer Wohnen ist ja richtig, richtig gut. Man kann abstimmen auf der Seite des Grimme-Instituts für Teurer Wohnen. Wenn ihr das machen wollt, freuen wir uns natürlich. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir den Publikumspreis gewinnen, weil da sind auch so Leute nominiert wie Joko und Klaas. Wenn die einmal husten bei Social Media, dann sind unsere Chancen jetzt nicht so aller höchstens.
Die husten auch nicht.
Aber vielleicht husten die auch nicht. Wir freuen uns trotzdem über jede Stimme. Dementsprechend, wer abstimmen will, macht das gern. Wir freuen uns darüber. Und ja, verrückt. Also ist schon ein bisschen irre.
Und neben Teurer Wohnen und Medientagen Mitteldeutschland und Buchmesse und allen anderen Themen geht es natürlich auch weiter mit diesem kleinen, aber feinen Fahrradpodcast, den wir hier produzieren. Die nächste Ausgabe gibt es für alle Menschen, die uns auf Steady und Apple Podcast unterstützen, am 12. Mai und für alle anderen am 19. Mai. Bis dahin erreicht ihr uns unter antritt@detektor.fm mit Lob, Kritik, Anregungen und Ausfahrten und natürlich auch auf Instagram oder Facebook. Und bei Herrn Bollert. Bei Mastodon natürlich.
Ja, natürlich, genau. Schaut gerne mal vorbei bei mir oder bei Detektor FM, beides auf Mastodon zu finden. Und ja, wir freuen uns sehr auf die nächsten Ausgaben. So viel können wir auch schon verraten. Es wird auch nochmal um eine Messe gehen, aber dazu dann später mehr, nämlich die größte Fahrradmesse, wenn es um Fachthemen geht, der Welt, die Velocity. Aber dazu kommen wir dann später nochmal. Das nur so als kleiner Teaser. Und jetzt an dieser Stelle ist es eigentlich Zeit, den Song zu präsentieren. Ich glaube, du bist dran, oder?
Ich bin dran und ich habe auch einen Song gefunden und dachte mir, hey, wenn wir Wolfgang Lütsch schon hier nochmal erwähnen, hochleben lassen, wie sagt man? Props geben.
Props, ja. Anerkennung, wie auch immer, ja.
Wolfgang Lütsch aus Chemnitz, da nehmen wir gleich noch einen anderen Chemnitzer dazu oder Karl-Marx-Stadter, wie er manchmal sagt. Trettmann oder auch früher Ronny Trettmann oder Stefan Richter, hast du einen Bezug zu ihm?
Musikalisch ein bisschen, persönlich nicht. Ja, finde ich schon ganz gut. Aber ich habe mitbekommen, dass aus Ronny Trettmann irgendwann Trettmann geworden ist. Ja.
Ja, das ist auch eine ganze Weile her.
Ja, ja.
Ja, hast du das zufällig das jüngste Album dir?
Nee, da bin ich soweit bin ich noch nicht vorgedrungen ins Övre. Ja.
Da hat er einfach auch nicht genug Zeit, der Herr Bollert, weil er ist einfach viel beschäftigt. Nein, Trettmann hat die letzten Alben zusammen und vorher ein paar EPs mit Kitschkrieg, einer Berliner Produzentencrew, produziert. Jetzt kam vor kurzem das letzte Album in dieser Konstellation. Man muss dazu sagen, die waren sehr erfolgreich. Also wer sich irgendwie mit dem Werk dieses Künstlers und dieses Produzententeams beschäftigen will, dem sei deutlich ans Herz gelegt, das Album DIY von 2017. Und nun haben sie das letzte Album rausgeschoben. Es gibt da so geteiltes Feedback dazu. Manche Leute sagen, endlich gibt es noch was davon. Andere sind traurig, sagen, um Himmels Willen, Trettmann, Kitschkrieg, die arbeiten nicht mehr zusammen. Andere sagen auch, naja, es wirkt auch so ein bisschen wie nachgereicht. Mir egal, weil ich bin Fan.
Du findest gut.
Aber nee, ich bin bei Tretti einfach mit am Start. Also ja. Bin ich auch nicht mehr objektiv.
Ich fand diese Kitschkrieg-Kooperation sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, das letzte Album habe ich nicht mehr wahrgenommen. Ja.
Hast du nicht mehr wahrgenommen? Dann helfe ich dir jetzt hier einfach ein Stück.
Das ist nett.
Und wir spielen einen Track von diesem Album und zwar Tretti zusammen mit Paula Hartmann. Der Track heißt Gekreuzte Finger.
Die kann ich in diesen Tagen auch gut gebrauchen, ja.
Die kannst du gut gebrauchen und ich wünsche einfach, wie immer, gute Fahrt. Christian, ich wünsche dir schöne Medientage und dann werden wir mal sehen, ob du unsere Ausfahrt des Monats mitgesprochen oder mit einfach nur gehört hast.
Fingers crossed.
Fingers crossed. Here we go.
Late night SMS chat. Auf undercover unterwegs. Eigentlich alles Red Flags. Hin und her, ich will dich sehen. Flugzeugwrack im Bauch, doch beide bisschen straff. Weiß nicht, ob du das hier Date nennst. Guck dich an und du wirst schwach. Bist auf dem Weg zu mir. Bist auf dem Weg zu mir. Was mir grad fehlt, ich glaub, ich seh's in dir. Du sagst, wir zweifeln immer. Und ich schwör, ich bin verliebt. Mit gekreuzten Fingern. In der Tasche mein Artis. Liebe vor, mit gekreuzten Fingern.
Koordinaten auf meinem Telefon. Finally, dein Standort ist mein Ziel. Setz einen Fuß vor den anderen durch das Monochrom. Spiegelbildfassade ist stabil. Weiß nicht, ob du ahnst, was bei mir geht. Dort, wo ich herkomm, Gott, hab grad so überlebt. Keine weiteren Dramen, wir schauen uns in die Augen. Die Lüge macht uns happy, wenn wir nur daran glauben. Alle Pläne über Bord geworfen, die wir nie hatten. Nächster Tag beginnt erst übermorgen. Komfort im Schatten, hör nicht auf. Längst zu spät, wo ich bin, unterwegs.
Du sagst, wir zweifeln immer, 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 immer. Und ich schwör, ich bin verliebt.